Läuft.
Ja.
1. Mose 24. Und Abraham war alt und recht betagt. Und der Herr, Jahwe, hatte Abraham gesegnet in allem. Das ist eine Wahrheit, die ich mich erinnern muss immer wieder. So, dass der Segen, der da ist und das, was läuft und das, was in mir ist, was sich nach Guten sehnt und nach Veränderungen, so, und das Gottes Segen ist, so, und nicht mein Segen oder meine Dinge, die ich mir erarbeite, so, also, du kannst noch so arm sein oder elend in dieser Welt, so, aber wenn du funktionierst, dann kannst du dankbar sein, weil, ich glaube, wir alle hier in dem Raum wissen, wie tief man stürzen kann, entweder persönlich oder bei Menschen, die man kennengelernt hat und begleitet hat, so, ist ein Segen, dass wir hier sitzen. So, und es ist ein Segen, dass wir so halbwegs funktionieren. Keiner von uns muss sich was vormachen, dass er besser ist oder sein Leben besser im Griff hat. So, wenn du dein Leben im Griff hast, dann sag Gott Danke. So, und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte. War damals so normal, wenn man was schwört. Dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du, mein Sohn, keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich hier wohne, sondern dass du in mein Vaterland zu meiner Verwandtschaft ziehst und mein Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Da sprach der Knecht zu ihm: Ja, vielleicht will aber die Frau nicht mit in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Hüte dich, mein Sohn, wieder dorthin zu bringen. Und zwar ist eine wichtige Lehre hier, so die immer wieder in der Bibel auftaucht, auch im Neuen Testament. Gott ist kein Befürworter von Mischehen. In unserem Fall als wiedergeborenen Menschen bedeutet das geistlich betrachtet Mischehen. So, Paulus sagt: Heirate, wen du willst als Christ, aber in Jesus. So, und das ist eine Sache, die mehr und mehr in Vergessenheit gerät oder weniger wert scheint, ist aber eine Sache, die elementar ist. So, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und was hat die Welt zu tun mit Gott? Nichts. So, und ich habe das oft praktisch auch gesehen. So, es ist nicht gesund und es ist nicht gut, egal was man sich vormacht in seinem Köpfchen, weil man verliebt ist. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Es wird nicht der eine dann in den Gottesdienst gehen und einen heiligen Wandel mit Jesus haben und nach Hause kommen. Der andere wird akzeptieren, dass sein Partner Wochenende weg ist oder in der Woche. Du wirst keinen Beistand haben und alleine sein mit deinem Glauben. Du wirst dich entscheiden müssen. Entweder kommt der Partner mit und du zwingst ihn, weil du so dominant bist, dass er den christlichen Laufen mitmacht und bei deinem Gottesdienst sitzt und in der Gemeinschaft und beim Gebet zu Hause beim Essen oder sonst wo und deine Kinder in der Sonntagsschule oder du wirst zu Hause bleiben und nicht mehr zum Gottesdienst gehen. Auf Dauer wird so eine Ehe nicht funktionieren, weil man zwei unterschiedliche Fundamente hat, auf die man baut. Zwei unterschiedliche Perspektiven, Herangehensweisen, wenn Probleme da sind. Es wird der eine Glück, hofft auf Glück, der andere auf Gott. Der eine hofft und weiß, dass alles möglich ist, weil Gott das führt, und der andere ist in einer aussichtslosen Lage und kann sich nicht selber retten. Die Kinder werden unterschiedlich erzogen. Und es wird ein bisschen so wie Weihnachtsmann und Osterhase. Man erzählt seinen Kindern, dass da Gott ist, der Schöpfer von Himmel und Erde, und dass dem alles möglich ist und dass man nur beten soll. Auf der anderen Seite lebt man ein weltliches Leben, weil es die Ehe so verlangt. Oder die Einheit. Und auch die Kinder werden früher oder später dann ja Gott abtun wie den Osterhasen oder wie der Weihnachtsmann, wenn sie alt genug sind. Oder sie sagen: Ja, da ist nur Reden, aber nicht Echtes. Weiß, man verliebt sich schnell als Mensch so, aber das ist nicht unbedingt Segen. Und der Mensch ist nicht gemacht, um allein zu sein. So, manche sind gemacht, allein zu leben, ohne Partner, und die funktionieren, aber das ist, sind die wenigsten, ne, die so leben können. So, die meisten wollen einen Partner und wollen nicht allein sein, wollen ein Zuhause haben, wo jemand auf sie wartet, wollen Kinder und Familie und das Ganze drumherum. So, und das ist gut zu heiraten. Auch wenn es nicht die Traumfrau oder der Traummann ist. Aber wenn es denn Jesus ist, dann baut Jesus da eine Ehe, die fundiert ist, die funktioniert. Dann ist da eine Einheit, selbst wenn man sehr untereinander verstritten ist. Eine Einheit, zu der man immer wieder kommen kann, auf die man vertrauen kann. So, dann ist da ein gemeinsames Gebetsleben, was die Kinder beobachten und wo sie selber mit ranwachsen. So, und das, dass es Gott gibt. Nimm dir keine Frau oder keinen Mann aus der Welt. Denn Gott hat gesagt, wir sind nicht mehr von dieser Welt, wenn du neu geboren bist, sondern du bist von der himmlischen Welt. Eine neue Schöpfung in Christus. Und auch wenn der Trend dahin geht, so Mischehen zu haben oder Mischbeziehungen, weil Ehe auch immer mehr im Hintergrund ist, auch bei Christen, nicht mehr so wichtig. Weil vor Gott ist man ja verheiratet, wenn man Sex hat. So, ne? Es ist doch für den Menschen Gottes eine Sache, wo er sagt, nee, das ist ein heiliger Bund, den ich eingehen muss. Das ist die Grundlage dafür, eine Beziehung zu führen vor Gott. So, vor Gott mit meinem Gegenüber zu eins, zu einer Person zu werden. So, und es tut mir weh, so zu beobachten, wie viele zurückgehen zu dem Ort, wo sie herkommen, bevor sie Jesus angenommen haben. So, Abraham ist ein Mann Gottes und sagt, nee, hier, mein Sohn hat eine Verheißung, so wie ich eine Verheißung habe. Und auch seine Frau soll diese Verheißung haben. Und auch seine Kinder und die Kindeskinder sollen diese Verheißung weitertragen. So, mein Sohn hat nichts mehr zu tun an dem Ort, wo ich herkomme, bevor Gott in mein Leben war. So, mein Sohn bleibt hier bei mir und du, mein Knecht, ziehst los und besorgst die Frau für ihn. So, und das ist auch noch eine geistliche Botschaft, die mit drin steckt. So, wir sind diese Verwalter und Jesus ist unser Herr. Er ist der, auf dem die Verheißung ruht. Und er ist der, auf dem der Segen, das Vermögen ruht. So, aber auch wir sind eingesetzt über sein Vermögen, so, und sind dort Herren in dem Bereich. Wir haben die Autorität bekommen zu verwalten, nach unserem Belieben. Wir haben gesehen, er selber, der Knecht, entscheidet, wie viel Kamele der mitnimmt, wie viel Geld und was auch immer, und Schätze, nach seinem Ermessen. So, und das ist eine Sache, die wir auch nicht vergessen dürfen. Wir, alles, was wir haben, dürfen wir zwar frei verprassen, wie wir wollen, auch die Menschen, die um uns drumherum sind, mit denen können wir tun, wie wir das halten, ob wir uns Zeit nehmen für sie oder nicht, ob wir sie gut oder schlecht behandeln, ob wir sie ignorieren oder lieben. Gott hat uns die Autorität gegeben, frei zu sein, so in unserem Dasein, bis zu einem gewissen Grad, ne? So, aber dieser Knecht hier, dieser Verwalter, der treu ist, der nimmt das Vermögen, den Besitz von seinem Herrn, und zwar so, wie es in seinem Ermessen sein Herr tun würde. So, und das ist wichtig nicht zu vergessen, so dass wir uns nicht mehr selbst gehören. Und da kannst du auf der Straße leben und 3 Cent in der Tasche haben, diese 3 Cent gehören Gott. So, und du kannst die 3 Cent benutzen, um dir eine Kippe zu kaufen oder zu schnorren, so, aber dann hast du die 3 Cent halt für dich verprasst. So, das ist auch in Ordnung. Ne, nicht falsch verstehen. Mache ich ja bei mir auch so. Ich gehe dann einkaufen und hole mir das Essen, was mir schmeckt, wenn ich Geld habe. So, oder worauf ich Hunger habe. So, aber wenn wenn der Herr uns einen Auftrag gibt und unser Leben redet, so ein, du weißt genau, dieses Geld wäre besser bei jemand anderes gerade angelegt, dann entscheidet sich, ob du ein treuer Verwalter bist oder ein untreuer Knecht. Und das zu haben, was man hat, auch wenn man das Recht dazu hat, und das nicht für sich selbst auszugeben, sondern es aufzubewahren und zu sagen, ja, ich packe das zur Seite, und die Geschichte kennen wir von Jesus auch. Auch das ist ein untreuer Knecht. Wir sind das keine Bitte und kein Wunsch von Gott, sondern das ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe als Knechte, zu investieren, was wir haben. Das ist Gottes Wille. Auch das ist Sünde. Sein Christentum und das, was die Menschen drumherum so zu ignorieren und sein Licht zu verstecken, weil man Angst hat oder weil man sich zu klein fühlt, was auch immer für Gründe man hat als Mensch, wir sind verpflichtet, das zu investieren. Und das, da kommt Satan oft rein und verpackt es in Lügen, dass wir verblendet werden und denken, ja, aber ich habe ja, es passiert ja nichts. Ich habe ja kein schlechtes Gewissen dabei. Ich habe ja meine Gründe, warum ich nicht investiere, warum ich nicht verwalte. Aber das ist eine Illusion. Auch das ist untreu. Und auch das will ich nicht sein. Ich will nicht jemand sein, der behält für sich und Hauptsache ich komme klar mit meinem Leben. Der nur für sich selber und für die, die er lieb hat, sorgt und sich investiert. Aber ich möchte auch nicht der Knecht sein, der alles verschleudert. Obwohl er weiß, dass die Zeit oder das Vermögen oder der Besitz gerade besser investiert wäre in eine andere Person oder eine andere Sache. Ich möchte weise sein. Dazu muss ich Gott suchen. Und zwar ernsthaft. Und muss sagen, ja, hier bin ich und hier ist das, was ich habe und das, was mir möglich ist. Ich möchte es investieren. Ich möchte gute Frucht sehen. Ja, ich möchte, dass das einen Sinn hat. Was ich als Mensch hier bin. Was ich als Mensch hier mache in der Zeit, die mir übrig bleibt. Ja, ich möchte deinen Willen tun. Und um Gottes Willen zu tun, muss ich Gottes Willen erstmal suchen. Hüte dich, mein Sohn, dort wieder hinzubringen. Jahwe, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinen Samen geben, der wird seine Engel vor dir hersenden, dass du, meinen Sohn, von dort eine Frau nimmst. Ist schon krass, wie Abraham Gott kennengelernt hat. Dass er weiß, so dass Gott Engel vorausschickt. Dass Gott der ist, der auch das Wirken tut. Der die Puzzleteile zusammensetzt. Der die Menschen an den richtigen Ort zur richtigen Zeit stellt. So, der die Herzen entweder verstopft oder aufmacht. Türen schließt oder zu. Weißt du, genauso wie uns versprochen ist, dass vor uns Engel hergehen und für uns kämpfen. Für jeden, der errettet ist und von neuem geboren. Und Gott hat viele Werkzeuge und nicht nur wir Menschen sind die Werkzeuge in seiner Hand. Auch die Engel sind seine Werkzeuge und seine Knechte und sie dienen uns, weil sie ihm dienen. Das ist eine Sache, die mich beruhigt, die ich nicht verstehe, die ich mir auch nicht ausmalen will. Da kommt nur ein Blockbuster aus Hollywood raus, aber es tut gut zu wissen, dass da ganz praktisch Wesen sind, die für mich kämpfen und so mir zum Guten dienen. Ne? Dass ich nicht gegen die Dunkelheit kämpfen muss. Dass ich nicht irgendwie klar meine Wege offen muss und alles tun muss, damit sich Türen öffnen, durch die ich gerne gehen möchte. Ne? Abraham hat gewusst, dass Gott alles bereitet hat für den Segen Isaak und die nach ihm kommen. Und das ist eine Sache, die ich auch nicht vergessen möchte. Und ich dankbar bin, dass Gott mich immer wieder daran erinnert. So, es ist alles fertig bereitet. Weil ich komme mir in meinem kleinen Leben halt oft allein vor, auch in meinem geistlichen Leben. Und das überfordert mich. Und weil ich an diesen Grenzen stehe, wo ich weiß, so, ich komme da nicht weiter. Ich kann das nicht anders. Ich würde gerne anders, aber ich sehe nur mich die ganze Zeit weiterleben und funktionieren. So, und ich sehe auf meinen Herrn, wie herrlich und wie gut und wie rein er ist. Und wenn ich dann ihn nehme als Spiegel, dann sehe ich, dass ich nicht er bin. So, weißt du, ich sehe nur meine Grenzen und meine, was nicht möglich ist für mich. Weißt du, und es ist wichtig, dass wir unsere Augen jeden Tag aufs Neue aufheben zu diesem, dem alles möglich ist. So, wo keine Grenze ist. Weißt du, und das soll nie vergessen, Gott hat dir deine Grenze angemalt. Und das mit Absicht. Auch die Grenzen, die wir haben, sind eine Prüfung. Um uns die Augen zu öffnen, dass wir nicht so toll sind, wie wir denken. Oder nicht so toll sein können, wie wir gern würden. Das ist eine Prüfung, die uns immer wieder dazu zwingt, so zurückzukommen zu den Gedanken, ich brauche dich und du bist für mich. Bitte rette du. Bitte heile du. Bitte sorge du. Bitte bereite du alles vor. Bitte verändere du. Ja, bitte du. Denn du bist der Herr, Jahwe, über Himmel und über Erde. So. Weißt du, du bist nicht allein und nicht verlassen. Nie. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legt der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und er schwor ihm in dieser Sache. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und allerlei Güter seines Herrn, und er machte sich auf, und er zog nach Aram Naharajim, zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern bei dem Wasserbrunnen am Abend, zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und er sprach, O Jahwe, du Gott meines Herrn Abrahams, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, oh, trinke. Und auch deine Kamele will ich trinken. So mögen sie diejenige sein, die du deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Ich liebe dieses Herz von diesem Knecht hier, weil er tut Fürbitte für seinen Herrn. Er bringt Abraham in seinem Gebet und in seinem Bitten so vor Gott und sagt, bitte segne ihn. Bitte schenk da Gelingen. Lass es so und so passieren, dass Abraham gesegnet ist. Das ist ein Herr, erweise Gnade und erweise du Gelingen. Ist ein Mann, der zum Glauben gekommen ist durch Abraham, seinen geistlichen Wandel. Und seine Suche nach Gott und seinem Vertrauen und durch Sarah. Ist der älteste Knecht, also wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit mit Abraham unterwegs. Der auch dort aus der Gegend kam. Weißt du, ein Mensch, der durch den Glauben von jemand anderes selber zum Glauben gekommen ist. Und jetzt einfach nur Vertrauen beweist in diesen Schöpfer. Weißt du, dein Leben ist dazu berufen, dass du andere segnest. Das Schlimmste, was Satan uns antun kann, ist, dass wir für uns selber unseren Glauben leben, weil das ist scheiße. Das hat keinen Wert. Weißt du, wir sind verpflichtet, allein weil Jesus Fürbitte für uns tut, und zwar jeden Tag, den ganzen Tag im Himmel, neben dem Vater und so, sind wir auch verpflichtet, aus der gleichen Liebe heraus Fürbitte zu tun für die Menschen, die wir in unserem Umfeld haben. Und es bringt was, zu beten. Und es bringt was, die Menschen vor Gott zu bringen und zu sagen, bitte segne diese Person. Bitte rette diese Person. Bitte heile diese Person. Sich einzumischen in ein fremdes Leben, das mich eigentlich nichts angeht. Obwohl ich selber mit meinem so beschäftigt bin. Das ist Fürbitte. Und diese Fürbitte ist die praktischste Liebe in meinen Augen, die wir haben können. viel mehr wert, als jemand Essen und Trinken und Kleidung und Arbeit oder sonst was zu geben. Jemanden vor Gott zu bringen, ohne dass jemand anderes das weiß, bringt in meinen Augen, denke ich, den meisten Lohn. Weil ich es nicht zu meiner Ehre tue, weil keiner erfährt, wie viel ich bete für euch. Ob ich überhaupt bete für euch. So, und vielleicht seid mir alle scheißegal und ich bete nur für mich. So, und wisst ihr, aber ich weiß von meinem Gott, wie viel ich kämpfe für andere Menschen. Auch die, die ich nicht mag. So, und Gott erhört unsere Gebete. Wenn es in seinem Willen, in seinem Glauben ist und er will, dass wir ein Segen sind. Und ich möchte mich hingeben und ich möchte nicht vergessen, dass ich nur ein Fremdling bin und ein Knecht. So, und dass ich jemanden habe, der über mir steht und er soll das Sagen haben. Und ich will, dass sein Wille geschieht. Dass seine Segnung passiert. Wenn du nur für dich selber lebst und dein Glauben nur benutzt und deine Fürbitte für die Menschen, die dir wirklich nah sind und was bedeuten, hast du keinen wahren Glaube. Weil du keine Liebe hast für deinen Nächsten. So. Und es stellt Gott ein Ultimatum und ich muss gestehen, das tue ich auch oft. Okay, wenn das und das passiert, dann weiß ich, dass dein Wille. Weil ich bin ein Mensch und das ist sehr, sehr wie soll ich manchmal entscheiden, was nur richtig ist, selbst wenn ich weiß, wie die Richtung geht, was Gott will. Aber woher weiß ich, welche Person? Zum Beispiel in dem Fall. Ne? Quatsche ich jetzt jede Frau an so und versuche die mit Klunker zu beeindrucken und sage, hey, da wartet ein richtig cooler Typ, der ist reich und mit Gott unterwegs. So ein, oder möchte ich diese eine Frau, weil ich dran glaube, dass Gott alles vorher bestimmt, so und die Gott speziell für Isaak und für all die, die nachkommen, für die Vision halt vorbereitet hat. Im Denken, im Herzen und auch in der Seele. Und er kommt hier und sagt, das ist eine Situation, woher soll ich es wissen? Ich weiß es nicht. Gott, deswegen erwarte ich von dir, dass du diese Person mir einfach zeigst. So, mach du ein Wunder. Nur so wie mit den Häuschen, wo ich gesagt habe, Gott, 500 Euro im Briefkasten, dann ist alles klar. Ansonsten nicht. Nur weil ich weiß, dass nicht alles, was Glänzgold ist, das habe ich erfahren. So, und das Besitz haben und reich sein, nicht Glück bedeutet unbedingt und Segen, sondern dass das ein richtig großer Fluch sein kann. So ein, weißt du, ich denke, dass es nicht Gott prüfen ist, sondern dass es wichtig ist, dass wir auch Gott herausfordern. Praktisch. Weil wir seinen Willen suchen. Das ist nicht, nicht Gottes Lästerung oder Gottes, keine Ahnung, Versuchen ist, sondern dass es einfach ist, weil ich einfach nicht weiß, was er will. Und dass es auch nicht falsch ist, in bestimmten Situationen sowas zu beten, wie, na, dann lass es fließtrocken sein. Und selbst dann, wenn man sich nicht, noch nicht sicher ist, zu sagen, okay, dann lass es diesmal nass sein, wenn ich aufwache. Auch ich habe Bestätigung gebraucht, bei Doro zum Beispiel. So, ich war oft verliebt und ich hatte viele Beziehungen und ich wusste, ich werde auch das vermasseln. Ich bin zu Gott gekommen und ich habe gesagt, du hast eine Frau für mich vorbereitet. Und du hast mich für diese Frau vorbereitet. Damit wir den Weg zusammen gehen können, den du für uns vorbereitet hast. So, und ich brauche nicht nur ein Ja oder nicht nur einen Frieden in meinem Herzen, sondern ich brauche ein ganz klares, übernatürliches Zeichen. Ansonsten werde ich diesen Schritt mit dieser Frau nicht tun, trotz meiner ganzen Gefühle und Wünsche. Und da war ich stur und er hat mir dieses übernatürliche Zeichen gegeben. Mehrmals. Und bestätigt. Und ganz ehrlich, ohne diese Bestätigung diese Bestätigung habe ich gebraucht, um meinen Weg hier in diesem Leben komplett zu gehen. Um nicht an meiner Berufung oder an meiner Ehe zu zweifeln. Sondern jedes Mal konnte ich mich festhalten an dem, nee, Gott hat Segen versprochen und hat gesagt, das ist deine Frau, ihr gehört zusammen. Also gibt es keine andere Frau mehr. Also ist das kein Fehler, sondern Gott wird dann eine andere Lösung finden. Es ist wichtig, Gott zu suchen. Und er will sich auch finden lassen. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, Vers 15, siehe, da kam Rebekka herbei, die Tochter Betuels, der Sohn der Milka, der Frau Naors, des Bruders Abrahams war, und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie war aber eine sehr schöne Frau, ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder rauf. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach, O, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, ja, trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus in der Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer, und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer, und sprach, sag mir doch, wessen Tochter bist du? Haben wir im Haus deines Vaters auch einen Platz zum Übernachten? Sie sprach zu ihm, ja, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie den Naor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Dann neigte sich der Mann und er betete an vor dem Herrn. Das ist auch eine Sache, die ich nicht vergessen möchte. Wenn was funktioniert und gut läuft und ich mich freue, wohin geht meine Freude? Wohin geht meine Dankbarkeit, dass ich gerade was habe, was mir Freude macht? So geht mein erster Gedanke Richtung Gott und sagt, danke. Danke, dass du mich gerade segnest. Danke, dass du mich gerade beschenkst. Danke, dass du gerade eine Tür aufmachst. Danke, dass ich noch da bin. Danke, dass du mich immer noch sauber hältst, obwohl ich dreckig sein will. Also, ob du isst oder trinkst, tu alles zur Ehre Gottes. Und dieser Bibelvers ist sehr mächtig, weil Essen und Trinken ist was, was alltäglich ist. Das ist was, wo man nicht dankbar sein muss, weil es einfach da ist, und zwar jeden Tag. Weil es mein Körper braucht. Aber trotzdem möchte ich selbst in den einfachsten Sachen, in den alltäglichsten Dingen so mein Gott finden. Und möchte ihm Ehre geben und Dank. Weil wer das vergisst, und ich habe das schon oft vergessen, es bringt dich zu dem Punkt, dass du vergisst, dass Gott ganz lebendig und praktisch in deinem Leben ist. Wenn du aber deine Augen auf hast und Gott suchst in dem, was alltäglich auf dich eintrifft, dann ist er ganz lebendig und ganz nah bei dir, vor deinen Augen und in deinem Geist. Und du weißt, in den kleinsten Sachen ihn zu schätzen. Du lebst mit einem Gott, der lebendig ist. Das heißt, du selber hast doch eine ganz andere Motivation, deinen Alltag zu bestimmen. Aber wenn du Gott vergisst, dann vergisst du auch irgendwann zu danken. Und dann wirst du auch irgendwann ihm keine Ehre geben, weil du nicht siehst, dass er das wirkt und tut. Es ist wichtig, nicht zu vergessen, Gott anzubeten. Und wir singen hier die Lieder. Und für mich ist es was echt Wichtiges geworden. Auch wenn ich mir manchmal echt komisch vorkomme, weil es mir hier gerade in so einem engen kleinen Kreis vorkommt, als ob ich ein Konzert mache. Weiß ich trotzdem durch den Lockdown, wo wir nicht gesungen haben, eine Zeit lang, das ist der einzigste Ort hier oft, wo wir alle zusammen das gleiche Gebet sprechen, das gleiche Amen sagen. Durch dieses Gebet, das da über dem Beamer projiziert wird. So ein, weißt du, vergiss nicht, Gott zu finden in den kleinsten Sachen. Du wirst unzufrieden sein und unzufrieden bleiben und du wirst nicht glücklich werden. Selbst wenn du dann eine tolle Arbeit kriegst. Selbst wenn du dann eine Frau hast. Und selbst wenn du dann Kinder hast und Familie. Selbst wenn dann alles läuft und irgendwie funktioniert. Und du ein bisschen mehr Kohle hast auf dem Konto. Selbst wenn deine ganzen Schulden weg sind, wenn du welche hast. Wenn du Gott nicht suchst in den kleinen Sachen, du wirst trotzdem immer nur meckern und unzufrieden sein. Und auch das habe ich oft genug erlebt bei vielen. Ja, zufrieden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass er sagt, ob in all deinen Bitten und in all deinen Klagen, gib Gott Dank. Sieh trotzdem in dem, was du gerade nicht hast, dass da viel ist, was du hast von Gott. Vergiss ihn nicht. Vers 27, er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Und die Tochter lief und berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Den werden wir noch wiederfinden, dann bei Jakob. Einer, der viel haben möchte und mehr. Und Laban lief rasch zu dem Mann draußen beim Brunnen, als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebekka gehört hat, die sprach, so hat der Mann zu mir geredet. Da ging er zu dem Mann und siehe, der stand bei den Kamelen am Brunnen. Und er sprach, oh, komm herein, du Gesegneter des Herrn. Warum stehst du da draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht. Und so führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab, gab ihnen Stroh und Futter und Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Und er setzte ihm Essen vor. Er aber sprach, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. Er antwortete, na dann rede. Er sprach, ich bin ein Knecht Abrahams und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist. Denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter, meinen Herrn, einen Sohn geboren. Dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt, du sollst meinen Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern ziehe hin zum Haus meines Vaters und zu meinem Geschlecht, dort nimm mein Sohn eine Frau. Ich sprach aber zu meinem Herrn, aber vielleicht will er die Frau nicht folgen. Da sprach er zu mir, der Herr, vor dem ich wandle, der wird seine Engel mit dir senden, um den Weg gelingen lassen, dass du mein Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Nur dann sollst du von deinem Eid entbunden sein, wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und sie dir diese nicht geben. Dann bist du vom Eid entbunden, den du mir geschworen hast. So kam ich heute zum Wasserbrunnen und sprach, O Herr, du bist Gott meines Herrn Abraham. Wenn du doch Gelingen geben wolltest zu meiner Reise, auf der ich bin, siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und wenn nun eine Jungfrau zum Schöpfen herauskommt und ich spreche, ja, gib mir doch aus deinem Krug wenig Wasser zu trinken, und sie zu mir sagt, na trinke, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, so möge doch diese die Frau sein, die der Herr dem Sohn meines Herrn bestimmt hat. Ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka mit einem Krug auf ihrer Schulter und geht zum Brunnen hinab und schöpft. Da sprach ich zu ihr, oh, gib mir doch zu trinken. Und sie nahm den Krug zugleich von ihren Schultern und sprach, ja, trinke, und ich will deinen Kamelen auch trinken. So trank ich, und sie tränkte auch die Kamele. Und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Sie antwortete, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den ihm Milka geboren hat. Und da legte ich einen Ring an ihre Nase und Armbänder an ihre Hände. Und ich neigte mich und betete an vor dem Herrn Jahwe und lobte Jahwe, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich seinen Sohn, die Tochter des Bruders meines Herrn, nehme. Wenn ihr nun meinen Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, ja, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Da antwortete Laban und Betuel und sprachen: Diese Sache ist von Jahwe ausgegangen. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie, zieh hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie Jahwe geredet hat. Und es geschah, als der Knecht Abraham ihre Worte hörte, dann neigte er sich vor dem Herrn zur Erde. Und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihre Mutter gab er Kostbarkeiten. Da aßen und tranken sie, er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben dort über Nacht. Aber am Morgen standen sie auf und er sprach: Lass mich zu meinem Herrn ziehen. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen: O, lass doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10, danach magst du ziehen. Da sprach er zu ihnen: Halt mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen, also lass mich zu meinem Herrn ziehen. Warum das alles nochmal wiederholt wurde, weiß ich nicht, aber es hat seinen Grund. Vielleicht für die, die beim ersten Teil eingeschlafen sind. Aber eine wichtige Lektion hier: Wenn du einen Auftrag hast und Gott schenkt Gelingen, dann vollbring das Ding auch bis zum Ende. Er hätte auch sagen können: Okay, dann machen wir noch 10 Tage Urlaub hier, dann geht's uns echt gut. So, werden super verköstigt hier, die Leute sind auch nett. Ne? Aber das Ding ist, wer Faulheit liebt, wird auch den Segen nicht ernten. Ne? Und manchmal ist es genau da, wo alles vorbereitet ist, wo du sauber läufst, wo du es durchziehst und die Türen offen sind von dem, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, wo der Satan kommt und zu dir sagt: So, okay, und jetzt mach Pause. Kannst du dann später noch fertig machen. Und gerade da, in dieser Phase, wo du deine Hände schlaff werden lässt, obwohl du nur noch den Heimweg hast, die Schritte zurück, gerade da passiert es, dass man seine Kraft dann verliert. Dass man auch vergisst durch Umstände, die dann folgen in den nächsten Tagen, wie wichtig das eigentlich war im Herzen. Weißt du, wo du dann auf einmal die Liebe verlierst. Es ist, wo Gott sagt: Gehe dahin zu der Person und red mit der. Und du machst dich auf, gehst zu der Person und du redest. Und die Person ist offen. Und jetzt lad die Person ein und bring sie zum Gottesdienst. Wo du dann sagst: Naja, beim nächsten Treffen. Das ist nur ein Beispiel, das mir spontan eingefallen ist. Aber es gibt so viele Kleinigkeiten. Und das ist schade. So, wenn wir Sachen nicht vollenden, weil wir denken, wir haben Zeit. Oder weil wir Angst haben. Gottes Segen wartet da für den, der jeden Schritt geht, den er verlangt, zu tun. Ich habe von so vielen Einsätzen gehört, so, wo Leute mit übelsten Kosten und mit übelst vielen Menschen evangelisiert wurden und dann auch zur Gemeinde kamen, zu dem Lobpreisabend und zum Grillen und oder was auch immer da gemacht wurde, aber keiner aus der Gemeinde hat dann die Menschen weiter begleitet, Jüngerschaft gemacht. Es haben sich so viele bekehrt in diesen Events, aber danach waren die Menschen für sich wieder allein. Weißt du, wenn du dich investierst in jemanden und Gott dir einen Menschen aufs Herz legst, zu dem du Jesus näher bringst, dann ist es auch deine Verantwortung, diese Person weiterzutragen. Bis zu dem Punkt, wo Gott jemand anderes dann erweckt und sagt: Und jetzt trägt diese Person weiter. Und für dich ist was Neues dran. Weißt du, die Sachen zu Ende zu bringen, ist so entscheidend und viele haben das nie gelernt, scheint mir. So Dinge anzufangen und dann in der Mitte alles stehen zu lassen, weil man merkt, jetzt bin ich müde oder ich mache morgen weiter oder so. Und man macht nicht mehr weiter meistens. Und es bleibt liegen wieder und wird wieder schlimmer. Das ist wie beim Aufräumen. Es ist so ätzend aufzuräumen, wenn es wirklich, ne, ich bin eine Sau. Ich hasse Aufräumen, ich mag so nicht. Von daher lege ich es hin und lasse es liegen. Ne? Der nächste Tag kommt und ich lege mehr hin und lasse es liegen. Bis meine Bude so voll ist mit Dingen, die ich liegen lassen habe, dass ich denke, ich mache jetzt nicht sauber, weil dieser Berg ist einfach zu gewaltig. Und so kommt ein Tag mehr und noch ein Tag mehr und diese Berge entstehen. Und es wird so viel, dass ich einfach kraftlos bin dem gegenüber und überhaupt keine Motivation mehr finde, überhaupt irgendwas anzufangen, weil ich nicht weiß, wo. Und dann kommt dieser eine Moment, wo mir klar wird, so, ich muss jetzt aufräumen, jetzt reicht's. Und dann fange ich an und ziehe das durch, bis es glänzt. Und danach sitze ich da und denke, warum habe ich es nicht schon eher gemacht? Ne? Ich glaube, jeder kennt das irgendwo in bestimmten Bereichen. Aber es gibt doch die Momente, wo du anfängst und dann hörst du in der Mitte auf und sagst so, okay, hab echt viel geschafft, so und ich lass es. Das ist ein Riesenfehler, so, weil gerade da der Berg wächst schneller. Ja. Weißt du, Sachen müssen beendet werden. Und ich kenne genug Leute, so, ich habe selbst dazu gehört, bis ich Jesus gefunden habe, irgendwas anzufangen, aber nicht zu verenden, was schwer wird oder langweilig. Oder dieser Punkt kommt, wo du einfach merkst, so, ich kann nicht mehr. Wie beim Joggen oder so. Oder beim Marathon. So, du hast so trainiert, hast dich so vorbereitet, bist mit so viel Elan rein, bist drinne und dann kommt ja irgendwann, kommt dieser Moment der Erschöpfung, wo du nicht mehr kannst, habe ich gehört. So. Und das ist der Moment, wo der Mensch sich entscheiden muss, okay, gebe ich auf und höre auf. Dann geht man noch enttäuscht nach Hause. Oder überwinde ich das und schaffe noch einen Schritt. Und ich überwinde das jetzt wieder und schaffe noch einen Schritt. Weil dann kommt irgendwann dieser Knackmoment, habe ich gehört, so, weil ich nicht jogge oder Marathon laufe, wo einfach die Energie wieder da ist und du läufst einfach wieder weiter. Ne, und die Schmerzen hören auf. Du hast überwunden. Weil du ein Ziel vor Augen hast und wenn du durch dieses Ziel kommst, dann gehst du nicht beschämt nach Hause. Und so ist es aber in jeder Kleinigkeit in unserem Leben, auch in unserem christlichen Leben. Es kommt dieser Punkt, wo keine Kraft mehr da ist und nur Schmerz. Und jeder von uns muss sich dann entscheiden, okay, schaffe ich den nächsten Schritt? Bin ich bereit, noch einen Schritt zu gehen? In der Hoffnung, dass dieser Schmerz aufhört und seine Kraft kommt? Oder setze ich mich hin und lasse es sein? Und sag, okay, hab's nicht geschafft. Also, ich weiß, zu welcher Kategorie ich gehören möchte. Also, halt mich nicht auf, ich gehe jetzt nach Hause. Da sprachen sie, okay, lasst uns das Mädchen nochmal rufen und fragen, was sie dazu sagt. Gleich fertig. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du denn mit diesem Mann ziehen? Und sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. Ja, und das ist eine krasse Aussage, weil diese Rebekka kennt Abraham nicht. So, auch wenn es Familie ist oder was auch immer. So, und sie kennt Isaac nicht. Isaac? Ja. Was das für ein Typ ist, wie der aussieht, wie der drauf ist. Es könnte ja auch irgendein Gauner sein, so der halt mit seinem Schmuck um sich wirft, so und da wartet aber nur Armut. Ne? Sie kennt diesen Gott nicht, von dem sie gehört hat. Als Abraham zu seiner Familie gesagt hat, hey, Jahwe hat mich berufen. Der, der alles gemacht hat, Himmel und Erde, ich muss los. Tschüss. Aber das ist die Frau, die Gott vorbereitet hat und ihr hat der Glaube gegeben, den gleichen wie Sarah oder Abraham. Und sie weiß, das ist mein Weg, ich komme mit. Die Familie ist am Zweifeln, ne? Denen ist nicht so wohl dabei. Wir haben das hier draußen erlebt mit Ralf. Diese Frage, willst du denn wirklich mit mir kommen? Ne? Und gerade da, wo man Angst hat und da, wo es einem zu viel ist, so, am liebsten wegrennen möchte, ist so eine Frage echt tückisch und trügerisch, ne, weil sie einem schnell dazu bringt zu sagen, nee, lass mal. Ne, oder wenn der Stolz im Weg ist. Obwohl man selber weiß, dass es richtig wäre, da jetzt mitzufahren. Ne. Hat er auch eingesehen ein paar Tage später und ist los. Ist aber auch so, wie die Frage gestellt war, hat man schon gehört, da war ein Nein erwünscht. Und so lese ich das hier auch. Ne. So ein, nee, ich bleib mal lieber noch 10 Tage. So. Erstmal die Männer besser kennenlernen, auf Nummer sicher gehen oder was auch immer. Was lasst dein Ja ein Ja sein, hat Jesus gesagt, und der Nein, nein. So sein Mann und eine Frau, die einen kindlichen Glauben haben. So, und sagen, egal ob ich das verstehe oder nicht, egal ob ich sehe oder nicht, egal ob ich Angst habe oder nicht, so ich mach den Schritt. Weil Gott es sagt. So ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, werde zu viel tausendmal Tausenden und dein Same nehme das Tor seiner Feinde Besitz. So machte sich Rebekka und ihre Mägde auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte in Negev. Weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten, und er blickte auf und er sah, und siehe, Kamele kamen daher. Jetzt beginnt die Romanze. Eine wunderschöne Ehe, so von zwei Menschen, die sich nicht kennen, und auch der, ne, sitzt da und betet. So ein Mann Gottes vom Herzen her, weil er berufen ist von Gott und gesegnet. So ein, ne, aber er sitzt auch da am Abend und er wartet auf seine Frau. Er wartet darauf, dass dieser Knecht endlich kommt. Der ist bestimmt super aufgeregt, so, ne, und hippelig. So ein, wer weiß, was da kommt. So ein, wer weiß, wie sie aussieht. So, wer weiß, wie die drauf ist. So, vielleicht ist die total arrogant oder nervig oder herrisch oder was auch immer. So ein, ne. Nee, kann nicht sein, Gott. Du bist gut und du hast eine Berufung. So, das wird passen. Ne? Und so blickt er auf und sobald er diese Kamele sieht, rennt er drauf los. Ne? Aber auch Rebekka wartet und ist gespannt. Vers 64. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich von den Kamel herab und sprach zum Knecht, wer ist denn jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach, ja, das ist mein Herr. Da nahm sie die Schleier und sie verhüllte sich. War damals so ordentlich noch. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter, Sarah, die schon tot ist, und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau. Der Rock gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Ende gut, alles gut. Ne? Ein verliebter Isaak, eine verliebte Rebekka. Das Zelt ist von der Mutter ist nicht mehr alleine, sondern ist wieder gefüllt mit Liebe. Und bald auch mit Kindern. Weißt du, Gott hält, was er verspricht, und alles ist wunderbar. Ja. Kann aber auch anders werden. Das werden wir dann noch sehen, wenn wir zu seinem Sohn dann kommen, zu Jakob. Ja. Dass die Sachen manchmal nicht so sind, wie wir uns das wünschen, aber das kommt später. In dem Fall haben beide genau das bekommen, was sie sich gewünscht haben. Und auch das ist Gnade. Vater, und ich bitte dich, dass du nicht aufhörst, uns zu begegnen. Ja, dass du uns die Augen öffnest, jeden einzelnen von uns. Und uns immer wieder daran erinnerst, dass du wirkst in unserem Leben. Ja. Ich kann dich zwar ausblenden, das ignorieren und vergessen, aber ich will das nicht vergessen. Ja, ich will mich daran erinnern, und zwar in jeder Kleinigkeit, dass du dafür gesorgt hast, dass jeder Segen von dir ist, dass jede Prüfung von dir ist. Ja, dass auch im Schmerz und im Leid oder im Versagen oder fehlende Ausdauer in bestimmten Bereichen, dass aber auch da es sich lohnt, den nächsten Schritt zu gehen, dir zu vertrauen. Ja, und darauf zu vertrauen, dass es leichter wird. Ja, ich bin hier, um deinen Willen zu tun. Ja, und ich bin hier, um deinen Willen zu suchen, weil ich deinen Willen nicht kenne. Ja, ich will mir nicht anmaßen, dich einzuschätzen oder für dich zu sprechen, außer in dem, wo ich sicher bin, weil du es mir sagst. Ja. Du kennst hier jedes Herz in diesem Raum. Du weißt genau, wo wir stehen und wie wir stehen. Ja, wie ernst wir es meinen. Oder auch nicht. Ja, mich beruhigt das einfach zu wissen, dass du uns alle trägst, jeder in seinem. Ja, bitte hilf uns auch, mutig zu sein, irgendwie. Dass uns die Menschen um uns nicht egal sind, sondern dass wir ein Segen sein wollen, auch für andere. Ja, das nicht nur mit Essen und Trinken und irgendwas anderem, sondern auch so in deinem heiligen Wasser und deinem heiligen Brot, Herr, wollen wir schenken und ernähren. Ja. Ich danke für Dorot und für ihre Liebe und zu uns, dass sie so oft kocht wie heute. Bitte segne sie auch dafür. Und segne noch die restliche Zeit hier zusammen. Und danke, dass wir beschützt sind und Fürbitte haben, der für uns spricht. Ja, das ist gut zu wissen. Amen. Amen. So sieht's aus.